Wie wird aus dem politischen Ziel der Elektrifizierung ein funktionierendes System aus Infrastruktur, Betrieb und Marktlogik? Das ist Foundation and Horizons von ABB E-Mobility. Conversations on the Future of Electric Mobility. Der Podcast über Ladeinfrastruktur, Regulierung und die strategischen Entscheidungen hinter der Elektromobilitätswende. Michael Bühlmann spricht mit Verantwortlichen aus Wirtschaft, Politik und Betrieb, die diese Entwicklung nicht nur begleiten, sondern aktiv mitgestalten. Foundation and Horizons – Gespräche über die Zukunft der elektrischen Mobilität, über den Status quo und über den Weg, der vor uns liegt.
Elektrifizierung des Transports ist ein globales, großes Thema. Wir machen das weltweit in sehr vielen verschiedenen Segmenten. Im Public Transport, im öffentlichen Nahverkehr seit einiger Zeit. In dem Zusammenhang war die Hamburger Hochbahn eines der Unternehmen, die als erstes auf die Elektrifizierung gesetzt haben. Von daher, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Henrik Münster hier in Hamburg im Betriebshof bin. Hallo, Herr Münster.
Hallo, Herr Wittmann, ich grüße Sie. Ja, mein Name ist Henrik Münster. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind auf unserem Betriebshof in Hummelsbüttel. Dieser Betriebshof ist bis auf den letzten Stellplatz elektrifiziert mit ABB E-Mobility Ladegeräten. Ich bin seit 2008 bei der Hochbahn, bin Elektrotechnikingenieur und meine Verantwortung liegt bei allem, was elektrisch ist und nichts mit der U-Bahn zu tun hat. Wir betreuen nicht nur Ladetechnik, sondern eben auch Netzanschlüsse, Energietechnik und die kompletten Energienetze. Nicht nur in den Projekten, nicht nur im Neubau, sondern eben auch in der Instandhaltung.
Eben hatten wir Gelegenheit, wir sind ein bisschen über den Betriebshof gegangen und die Ruhe, die das ausstrahlt, ist schon verblüffend. Also gerade verglichen, wenn man sonst auf Betriebshöfen bei Lastwagen und Bussen unterwegs ist, wo es mehr konventionelle Antriebe gibt, es ist sehr ruhig. Allerdings wird ein Verkehrsunternehmen wahrscheinlich ja nicht aufgrund der Ruhe sich dazu entschlossen haben, zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf die Elektrifizierung zu setzen. Was waren da so die Beweggründe?
Also in Hamburg gibt es einen Senatsbeschluss, der besagt, dass noch emissionsfreie Busse beschafft werden. Um uns diesem Thema zu nähern, haben wir als Hamburger Hochbahn bereits im Jahr 2014 beschlossen, dass wir uns die Technologien, die auf dem Markt verfügbar sind, ansehen, diese testen und uns eine Strategie dazu entwickeln, wie wir der Anforderung ab 2020 gerecht werden. Am Ende ist es so, wir haben viele Brückentechnologien, auch Hybridtechnologien getestet und sind dann ab 2020 mit dem Batteriebus gestartet und haben für diesen Batteriebus dann eben analog die Ladeinfrastruktur dazu aufgebaut. Das hat dazu geführt, dass der Anspruch, den man damit verfolgt hat, nämlich in der Stadt emissionsfreier und auch lärmemissionsfrei und auch abgasemissionsfreier zu werden, dass wir diesem Anspruch mit dem Batteriebus gerecht wurden und auch bis heute werden. Und der Batteriebus sich auch so weiterentwickelt hat, dass er unseren Einsatzzwecken gerecht wird und wir auch einen produktiven Betrieb damit gewährleisten können.
Jetzt haben Sie sich ausdrücklich Bezug genommen auf eine Entscheidung des Senats. Und es gibt ja viele Ambitionen, auch klimaneutral zu werden. Aber ganz unabhängig davon, also ich könnte mir vorstellen, auf der Reise, am Anfang wird es auch geruckelt haben. Immer wenn man neue Innovationen einführt, wird es Probleme gegeben haben. Es hat was im Zusammenspiel mit den Fahrzeugen, noch, mit den Bussen noch nicht funktioniert. Aber wie sind denn so die Erfahrungen dabei, gerade von der ersten Phase bis heute? Ist das eine eher positive Erfahrung dabei oder sind da auch Themen, wo man sieht, da könnten wir durchaus noch besser werden auch?
Wir haben definitiv eine Vorreiterrolle dort eingenommen, nicht nur in Deutschland, sondern ich glaube auch national und international. Es ist allerdings so, dass die Entwicklungsarbeit, die Integrationsarbeit auch sehr viel Spaß gemacht hat und auch eine technische sehr, sehr, sehr gute und hohe Herausforderung war, die uns sehr gut gelungen ist und die wir sehr gut umgesetzt haben und die wir auch zu einem System entwickelt haben, was sehr stabil betrieben werden kann. Ja, es gab Stolpersteine und ja, es lief nicht alles reibungslos, aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu, wenn man eine neue Technologie angeht und eine neue Technologie irgendwo einführt, ist das genau eins der Themen, die bearbeitet werden müssen. Der Herausforderung haben wir uns gestellt. Wir hatten alle gemeinsam genug Innovationsbewusstsein, um uns dieser Aufgabe zu widmen und ich glaube, wir haben sie auch ganz gut gemeistert.
Weil gerade in aktuellen Zeiten, wir haben sehr viele geopolitische Herausforderungen, jetzt aktuell gerade den Krieg im Iran. wo sie natürlich Abhängigkeiten und die große Diskussion ist immer, ist das denn ein Thema, wo man sagen kann, jetzt gerade im Vergleich zu konventionellen Antrieben, dass es sich auch rechnet? Ist das finanziell etwas, wo man in einen Bereich kommt, wo man sagt, ja, macht doch total Sinn?
Ich würde mal provokant antworten, hat die Elektrifizierung der Bahn sich gerechnet? Womit vergleicht man das und wie möchte man das in Verhältnis stellen? Es ist eine neue Technologie, die auch durchaus mehr als nur einen Bustausch beinhaltet, sondern Infrastruktur, die man vorher nicht benötigt hat, die man heute aufbauen, betreiben, in die man investieren muss, die man auch optimieren muss und auch optimieren darf. Der Wechsel zum Batteriebus ist sicherlich ein sehr sinnvoller. Man darf dabei ja auch nicht vergessen, dass diese Technologie, die eingesetzt wird, am Markt auch verfügbar sein muss für uns. Das Thema Geld ist natürlich ein ganz großes und die Technologie kostet mehr Geld als die konventionelle Technologie. Das ist ein politisches Thema und das ist auch ein wirtschaftspolitisches Thema, das sicherzustellen, dass diese Umrüstung auf so eine Technologie oder Umstieg auf so eine Technologie eben auch wirtschaftlich abbildbar in solchen Unternehmen wie bei uns ist.
Also wir sehen im Truck-Bereich in einem anderen Segment natürlich andere Herausforderungen. Da haben wir durchaus Konstellationen, dass aufgrund von natürlich auch ein paar politischen Bedingungen, also Mauterlass, steuerliche Anreize, dass sich der Use Case durchaus für den Spediteur schon rechnet. Das ist natürlich auch immer ein gewisser Trend. Also wir sehen natürlich, dass die Preise von Fahrzeugen, von Bussen sich auch entsprechend nach einigen Jahren runtergehen. Und wir wissen heute, ein Hersteller verkauft ungefähr die Hälfte seiner Stadtbusse, ist schon elektrisch. Von daher erwartet man da ja wohl auch, dass die Preise und die Bedingungen sich insgesamt günstiger darstellen. Ähnliches gilt natürlich dann auch für Strom in dem Bezug. Sie haben natürlich in Ihrem Segment bei dem Laden ganz andere Herausforderungen. Also wenn Sie in der Straße einen Lader im privaten Bereich haben, der wird mal benutzt, mal mehr, mal weniger. Sie haben natürlich einen hochintensiven Bedarf. Das heißt, die Ladegeräte werden wahrscheinlich nicht durchgehend, aber sehr intensiv genutzt. War die Planung oder die Konzeption, dass die Abläufe mit den Bedarfen von den einzelnen Buslinien und der Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur eine große Herausforderung oder hat sich das sehr gut im Praxisbetrieb eingependelt?
Ich frage gerade von der Entwicklungskurve, die wir durchgemacht haben und auch von dem Innovationsgewinn, den wir die letzten Jahre mitgenommen haben oder den wir uns erarbeitet haben. Am Ende ist es so, dass der Umstieg auf diese Technologie natürlich auch wirtschaftlich betrachtet wird. Das ist natürlich ganz klar. Das wirtschaftliche Betreiben eines Busstreckennetzes, einer Busflotte für den ÖPNV ist generell schwierig. Also das ist ein Defizitgeschäft, das ist auch kein Geheimnis. Wir versuchen das so positiv wie möglich zu beeinflussen. Das heißt, wir sehen uns auch als die internen Dienstleister, dass das so reibungslos wie möglich funktioniert und auch so wirtschaftlich wie möglich abgebildet werden kann. Wir versuchen uns in Projekten zu optimieren, wir versuchen marktreife Produkte einzusetzen, den Markt zu beobachten, Synergien zu heben und so weiter, um eben dort auch an jeder Stelle immer noch einen Prozentpunkt zu optimieren. Gleiches gilt beim Strombezug. Wir haben verschiedene Konzepte, in denen wir das betrachten, wann ist es sinnvoll, Strom zu beziehen oder eben auch nicht. Ist es sinnvoll, den noch zwischenzuspeichern oder auch nicht? Ist es sinnvoll, mit dem Netz zu agieren, wann, zu welcher Zeit und so weiter und so fort? Zu Ihrer Frage der Auslastung, also unsere Ladegeräte sind natürlich primär in der Nacht ausgelastet. Immer dann, wenn das Stromnetz eigentlich entlastet ist, benutzen guter Zeitpunkt, genau. Und das machen wir uns auch zunutze. Wir haben atypisches Verhalten, das melden wir auch an. Wir sparen auch Netzentgelte dadurch, das heißt, wir können sehr effizient die Energie auch beziehen. Wir gucken, dass wir am Markt die Synergien heben, wenn die Energie günstig ist und das zu unserem Verhalten passt, die Energie eben dann auch so günstig zu beziehen. Und wir haben auch Projekte mit Batteriespeichern, in denen wir mit einem Vermarkter genau solche Synergien erforschen und das gegebenenfalls dann eben auch ausrollen, um auf unseren Höfen optimieren zu können.
Die Städte haben wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Herausforderungen. Also wir haben Kunden im Bereich im Nahen Osten, oder wir haben topografisch Herausforderungen oder Kälte, andere Klimabedingungen. Hamburg ist eine Großstadt. Hamburg hat natürlich durch die Lage am Hafen oder auch so im Hafen daher ein paar Herausforderungen, hat aber auch durchaus kleinstädtische Teile, wenn ich an der Elbe sehe, sehr enge Verkehrsverhältnisse, auf ihre Planung auch bezüglich der Intensität, wie viele Ladeinfrastruktur man braucht. Hat das da einen Einfluss? Also anders gesprochen, macht es Sinn, dass man das alles versucht, zentral zu laden? Oder macht es vielleicht auch Sinn, dezentral zu schauen, ob man unterwegs mehr im Stadtgebiet noch Stellen hat, wo man sagt, okay, das ergänzen wir, um unsere Routen zu optimieren? Oder ist eher die Philosophie zu sagen, besser, wir machen das an ein paar wenigen zentralen Stellen?
Das Laden auf der Strecke, das Thema Opcharge, haben wir uns in einem Projekt 2014 bis heute angesehen, auch zu einem stabilen System entwickelt, auch zu einem nutzbaren System entwickelt und könnten durchaus da auch ausweiten. Allerdings ist es so, dass Batteriegrößen und damit verbunden eben die Reichweiten zu unseren Bedürfnissen, betrieblichen Bedürfnissen sehr gut kompatibel sind und wir uns als Unternehmen auf das Laden auf unseren Depots beschränken, weil auf der Strecke Laden betrieblich nicht notwendig scheint. Wir optimieren dort auch unsere Umläufe und unsere gefahrenen Kilometer. Und es gibt auch viele Umläufe, die tagsüber nochmal eine Pausenzeit auf dem Hof haben. Unsere Betriebshöfe sind sehr gut verteilt über Stadtnetz. Von daher ist das Laden zentral auf unseren Höfen in unserem Fokus und erfüllt alle unsere Anforderungen.
Vielleicht einmal einen Blick zu dem, die da jeden Tag auch mit zu tun haben. Das eine ist natürlich die betriebliche Sicht, komplett nachvollziehbar. Was ist denn so das Feedback von den Fahrern oder was mich dabei auch ein bisschen interessieren würde, der Kunden? Ist da ein Feedback, dass Sie den großen Unterschied merken? Also als Beispiel, wir haben mit Speditionen gesprochen, die sehr deutlich machten, naja, die Fahrer schätzen es nach einigen Jahren oder Jahrzehnten im traditionellen Umfeld, sehr gerne einen elektrisch betriebenen Lastwagen zu fahren, hätte eine größere Laufruhe. Ist das so in dem Busbereich auch so, dass die Fahrer sich eigentlich freuen auf dem Bus oder ist das nicht so im Vordergrund?
Sowohl als auch. Es sind ja knapp 3.500 Fahrerinnen und Fahrer, die unsere Busflotte bewegen. Da sind natürlich auch 3.500 verschiedene Charaktere unterwegs. Es gibt sehr viele, auch innovationslustige Kolleginnen und Kollegen, aber das kann man nicht pauschalisieren. Sicherlich, das überwiegende Feedback ist positiv zu dieser Technologie. Es ist leiser, es ist komfortabler. Auch die Fahrgäste melden das so zurück. Egal, ob die Fahrgäste oder eben auch Bewohner der Stadt, die nicht in den Fahrzeugen sitzen, sondern nur die Fahrzeuge auf der Straße erleben. Das ist schon ein sehr positives Feedback zu dieser Technologie. Sie ist leiser, sie hat keine Abgase. Es bleibt nur noch das Rollgeräusch. Das wird schon sehr positiv aufgenommen von der Fahrerschaft als auch von den Fahrgästen und auch von denen, die das auf der Straße als Verkehrsteilnehmer erleben.
Also aus Herstellersicht in der Ladeinfrastruktur, wir sehen natürlich, dass unsere neuesten Gerätegenerationen eine wesentlich höhere Energieeffizienz aufweisen, attraktiver sind dadurch. Aber vielleicht mal aus Ihrer Sicht, wo müsste man ansetzen, um vielleicht noch etwas schneller bei der Umsetzung in der Roadmap zu sein, dass man bei dem Transport, bei der Mobilität im Personennahverkehr die Elektrifizierung noch erfolgreicher umsetzt? Was sind da für Sie so Roadblocks, wo man merkt, da klemmt es irgendwo?
Also was ich auch aus meiner Arbeit im VDV, also Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, immer wieder wahrnehme, der große Dreh- und Angelpunkt ist das wirtschaftliche Abbilden bei den Verkehrsunternehmen. Das ÖPNV-Geschäft ist kein Gewinngeschäft, sondern ist ein defizitäres Geschäft. Von daher sind die Kommunen nicht immer in der Lage, diese wirtschaftlichen Mittel eigenständig aufzubringen. Das heißt, es ist ein wirtschaftspolitisches Thema, was meiner Meinung nach die Elektrifizierung noch hemmt. Die Randparameter dafür, die Gesetzeslagen und so weiter, die sind gegeben, aber die Finanzierbarkeit ist eben schwierig. Hinzu kommt, und das muss man sich auch mal wieder vor Augen führen, wir in Hamburg haben das Glück, dass wir als Verkehrsunternehmen schon seit über 100 Jahren eine elektrische U-Bahn betreiben. Von daher sind uns elektrische Netze, Gleichspannung, Gleichstrom
ist sehr vertraut.
Alles nicht fremd und ist uns sehr vertraut. Und für uns ist Ladeinfrastruktur einfach eine weitere Komponente, der wir gewachsen sind. Aber wenn man auf kleinere Verkehrsunternehmen guckt, die vielleicht 10, 15, 20 Busse betreiben, da hat ein Wirtschaftsingenieur oder ein Betriebswirtschaftler die Verkehrsleitung beziehungsweise die Unternehmensleitung Und der braucht auf einmal Ladeinfrastruktur in einer Größenordnung, wo er gar kein Fachpersonal für hat, um das betreiben zu können. Er wird Betreiber von elektrischen Anlagen, mit denen er bis gestern gar nichts zu tun hatte. Er muss den Invest auftreiben, er muss sich Partner suchen, er muss die instand halten. Er trägt ganz, ganz viel Verantwortung für diese Anlagen und für dieses ganze System.
Ja.
Und das ist eben nicht nur ein monetäres Thema, sondern es ist auch ein Thema, wie stellt sich das Unternehmen strategisch dazu auf? Und hinter so einem Unternehmen steckt ja immer eine Kommune. Und die Kommune muss natürlich da auch bereit für sein, muss die wirtschaftlichen Mittel dafür haben und idealerweise da einen Plan und eine Strategie entwickeln, um diesen Umstieg überhaupt betreiben zu können.
Also im Rahmen der Daseinsvorsorge umzusetzen, ist dann auch weniger jetzt auch eine Thematik Reichweite von Bussen oder Kapazität, Ladeinfrastruktur, sondern mehr eine Thematik auch gar nicht der Investition vielleicht, aber den Betrieb eben kostendeckend zu gestalten. Nee, das ist gut nachvollziehbar. Okay, das ist etwas, was wir im Gesprächsweise sicherlich nicht lösen können, aber trotzdem vielen Dank an der Stelle.
Trifft aber Spediteure ja gleichermaßen. Spediteure sind in einer ähnlichen Lage, wenn es nicht gerade sehr große Unternehmen sind, sondern eher kleinere Unternehmen sind, kann man das sehr gut mit einem kleineren Verkehrsunternehmen vergleichen.
Ist natürlich eine etwas andere budgetäre Situation, auch von der Budgetlage und von den Kommunen. Das ist ja auch ein privatwirtschaftliches Unternehmen, wo ein paar andere Regeln und Mechanismen zum Tragen kommen, keine Frage. Haben Sie noch einen Wunsch an uns, wenn Sie sagen könnten, wir würden uns wünschen, dass im Bereich der Ladeinfrastruktur wir den Fokus auch bei der Produktentwicklung, Sie haben das ja von Anfang an sehr intensiv verfolgt und wir sehen als Unternehmen natürlich, es geht gar nicht darum, dass man ein Produkt einfach nur hinstellt, sondern gerade bei Betreibern komplexerer Infrastrukturen lebt die Infrastruktur mit den Bedürfnissen, mit den Anforderungen des Kunden, wächst an der einen oder anderen Stelle, braucht mehr Module, mehr Leistung, weniger Leistung. Das ist klar, aber in diesem Dialog sehen Sie da Punkte, die Sie sich wünschen würden.
ABB und die Hofbahn haben den Weg von Anbeginn gemeinsam beschritten und ABB ist an dem großen Testfeld, was wir ja hier täglich auch bieten, sicherlich auch in den letzten Jahren sehr gewachsen, weil wir als Hochbahn und als Vorreiter auch sehr viel eingefordert haben. Wir haben sehr viel eingefordert, wir haben sehr viel partnerschaftlich zusammengearbeitet und wir haben dieses System zu einem stabilen System gemeinsam entwickelt. Das ist nicht immer so, dass man das voraussetzen kann. Uns ist es aber gemeinsam gelungen. Von daher bin ich über die Zusammenarbeit mit ABB relativ glücklich, auch wenn es an vielen Ecken und Enden immer mal Reibungspunkte gab, die wir aber früher oder später dann aus der Welt geschafft haben. Aktuell ist es so, dass ich beobachte, dass der Markt sich ja nicht mehr an Stadtbussen orientiert, sondern eher an einen Truckmarkt wird, weil der Bedarf einfach auch deutlich größer ist, was ich auch sehr, sehr gut finde, weil die Synergien, die dann da entdeckt werden, sicherlich auch übertragen werden können in unseren Bereich. Wenn ich mir was wünschen würde oder wünschen sollte, dann eine weitere gute Zusammenarbeit, so wie wir sie jetzt die letzten Jahre aufgebaut haben und aktuell auch pflegen und den Austausch weiterhin zu behalten.
Absolut.
Und dann gemeinsam mit uns den Weg eben auch über die nächsten 10 bis 15 Jahre zu gehen und den auch durchzuhalten. Die ersten Gerätegenerationen sind ja jetzt gar nicht mehr auf dem Markt, sondern die sind mittlerweile abgekündigt. Heißt aber ja nicht, dass wir nicht gemeinsam beweisen können, dass man sie doch die nächsten 10 Jahre noch sehr stabil betreiben kann. Denn das, glaube ich, sind wir dem Steuerzahler und vielleicht auch der restlichen Welt schuldig, zu zeigen, dass auch gerade die Einstiegs- und Anfangsprodukte doch so stabil funktionieren, dass sie nicht nach 5 Jahren wieder abgebaut werden müssen, wie wir es leider bei anderen Marktbegleitern schon gesehen hat.
Ja, das ist eines unserer großen Ziele, ist es natürlich auch, Produkte zu bauen, die einen sehr geringen Footprint haben. Erstmal schon alleine in der Herstellung, die aber auch eine Lebensdauer aufweisen, dass man durch ein intelligentes Spare-Part-Management, durch ein entsprechende Maintenance-Konzepte, dass sie langlebig sind und eine sehr, sehr hohe Qualität aufweisen. Und ja, ich freue mich zu hören, aber ist es entscheidend in der Tat, dass man im Dialog steht, um auch zu verstehen, wo ihre Probleme, Herausforderungen sind und ihnen entsprechend auch bei der Umsetzung von solchen Projekten dem zu entsprechen. Herzlichen Dank. Es war ein, wie ich fand, sehr, sehr interessanter Einblick in Ihre Arbeit. Alles Gute dafür und ich freue mich auf eine Fortsetzung des Gesprächs. Vielen Dank.
Danke gleichfalls.
Das war Foundation and Horizons. Conversations on the Future of Electric Mobility. Der Podcast über Ladeinfrastruktur, Regulierung und die strategischen Entscheidungen hinter der Elektromobilitätswende. Foundation and Horizons ist ein Podcast von ABB E-Mobility. Das Interview führte Michael Bültmann. Produziert wurde dieser Podcast von Gerd Blank.